Hallöchen, meine Lieben. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge und wie immer ein spannender Mix aus private Gedanken, die ich mit dir teile und ja, Business- bzw. Versicherungsthemen. Ich versuche da immer einen spannenden Mix draus zu machen, weil sonst finde ich dann, wenn es nur um Versicherungen geht, wird es einfach zu trocken und zu langweilig. Deswegen freue ich mich, wenn man sich so auch besser kennenlernt oder ihr auch nochmal mich besser kennenlernt, indem ich einfach wirklich ungefiltert meine Gedanken mit euch teile über Themen, die mich einfach gerade beschäftigen. Und ja, es geht heute um gerade auch so kinderlose Freundinnen oder Freunde versus eben Freunde, die auch Kinder haben. Da genau, geht es heute so ein bisschen drum und dann als Versicherungsthema die Auslandsreisekrankenversicherung, eine ja kleine und sehr günstige Versicherung, die total unterschätzt wird, die aber einen ganz, 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 ganz großen Mehrwert hat. Ja, jeder sollte checken, ob er die hat. Und ich gehe auch darauf ein, dass wenn man halt eben privat krankenversichert ist, so auch wie ich es bin, wo natürlich auch ein Auslandsschutz mit dabei ist, dass man trotzdem eine separate Auslandsreisekrankenversicherung machen sollte. Da habe ich jetzt auch ein Live-Beispiel tatsächlich aus meinem privaten Leben, warum man halt eben beide haben sollte, wieso, weshalb, warum und wofür die Versicherung überhaupt gut ist. Da komme ich im zweiten Teil zu sprechen. Yes, genau. Also, los geht's. Wir waren jetzt auch auf einem Campingwochenende. Wir sind gerade eben wiedergekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir, euch geht, aber wir sind aktuell, also mein Mann und ich, in Anführungszeichen, leider die einzigen, die bisher halt eben ein Kind haben. Das hat total seine Vor- und Nachteile. Aber wir sind nun mal die einzigen. Und da macht man sich halt einfach so die ein oder anderen Gedanken. Weil auf der einen Seite ist das total schön, andere beschäftigen sich halt eben auch mit ihr. Auf der anderen Seite macht man sich dann halt eben auch total die Gedanken, ja, inwiefern kann man denen denn so ein Kind zumuten, weil man halt eben so eine ganz andere Belastungsgrenze hat. Also sage ich mal, man stumpft natürlich auf eine Art und Weise auch eher ab, ne? Also für einen selbst ist das dann schon total normal, wenn es nachts mal schreit oder mal kurz wach ist oder man eine Flasche machen muss oder halt die manchmal einfach unzufrieden sind. Man hat ja irgendwie so ein bisschen den Dreh raus, wann kann man was machen, was nicht. Und ja, auch wenn es einem total selbst auch total nervt und mich nichts mehr stresst, als wenn meine Tochter wirklich dieses grundlose und unzufriedene Quengeln hat. Auf den Arm nehmen, trotzdem quengeln, wieder runter, dann ist sie auch am Heulen, weißt du das. Aber trotzdem ist es für einen natürlich mehr Gewohnheit unterbewusst, ohne dass man sich natürlich darüber Gedanken macht, als für Freundinnen und Freunde, mit denen man dann unterwegs ist, die es halt nicht gewohnt sind, ne? Und ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich finde, da ist man halt eben einfach immer auch total darauf angewiesen, dass man offen und ehrlich kommuniziert. Und das ist halt eben leider auch nicht immer gewährleistet, weil sich die ein oder anderen mehr Gedanken dann darüber machen, wie fasse ich das jetzt zusammen? Man will auch niemanden auf den Schlips treten. Und manchen fällt das total einfach, ey, hier, boah, nimm mal hier dein Kind wieder. Oder was auch immer. Es ist ein schmaler Grat, definitiv. Aber man als Eltern macht man sich halt eben auch so Gedanken, gerade wenn es um Urlaub geht. Ne? Es ist immer alles schön, diese Tante oder Freundin zu sein, die sich dann irgendwie drum kümmert, wenn alles schön ist und das Kind ist nicht am Quengeln und, und. Aber die eigentliche Prüfung, gerade auch, ja, wie gehen enge Freunde damit um, ist, wenn das Kind halt eben auch mal unangenehm ist. Na, klar hat man dann auch ein total schlechtes Gewissen und ich finde auch da ist es ein schmaler Grat zwischen, okay, inwiefern kann ich von einer Freundin erwarten, sich dann auch mal zusammenzureißen für einen und einfach auch mit mir da durchzugehen oder wo man halt auch sagt, oh Gott, nee, das kann ich ihr irgendwo auch gar nicht zumuten. Also ich finde, das sind halt eben so Gedanken, die man halt eben sich macht. Und bei mir war halt eben in einem privaten Umfeld halt einfach eine Situation, die mich sehr verunsichert hat, wo ich halt eben jetzt am Campingwochenende auch immer, wenn jemand sich um meine Tochter so gekümmert hat und mit gespielt hat, und die sind ja auch quasi in so einem Campingwochenende, dass ich halt auch immer gesagt habe, ey, sag, ne, sag Bescheid, sag direkt, sag hier, nimm, ich will tauschen. Also dieses, ja, weil man, ja. Man möchte ja denen auch nicht den Urlaub versauen, die wollen ja auch runterkommen. Und natürlich sagt man dann als Kinderlose, nee, nee, alles gut, ja gut, aber wie lange traut man sich dann trotzdem nicht zu sagen, ja, jetzt reicht's mir hier, dein Kind, ich will auch jetzt mich an dem Spiel beteiligen, oder es gibt ja unterschiedliche Situationen, ne? Auch man weiß es halt nicht, ne? Wenn man halt eben nur hört, ah ja, es ist alles gut und ich freue mich auch, dich zu unterstützen und ich freue mich auch, mit dir Zeit zu verbringen. Ach nee, glaubt man das ja, ne? Also man kann ja nicht anbieten, als wirklich einfach zu sagen, sag Bescheid, wenn es irgendwo nicht mehr passt. Und man ist halt extrem darauf angewiesen, dass jemand das auch klipp und klar sagt. Nee, es tut auf jeden Fall sehr gut als Mutter, wenn man wirklich, egal wo, gerade wenn man mit vielen Leuten unterwegs war, jetzt zum Beispiel, ich war ja auch am Mädelswochenende, da ist man mit mir zu siebt, oder jetzt auch am Campingwochenende, da waren wir 11 Personen mit mir und meinem Mann zusammen halt gerechnet. Ist natürlich nice, ne? Also, dass man da halt eben dann auch mal jemanden hat, der das Kind dann einfach auch mal bespaßt. Natürlich sind das auch irgendwie eher die Frauen, kann man irgendwie sagen. Aber ist ja schlimm, sie müssen es ja auch gar nicht machen, ne? Man ist nur, man, also ich habe so ein Problem damit, das einzufordern. Also obwohl ich das an dem Campingwochenende jetzt auch gemacht habe, hey, ich muss mal kurz, kann jemand mal da gucken, oder mal ganz kurz die kleine Maus beschäftigen. Manchmal lässt die kleine Maus es ja auch nicht zu, ne? Also sag ich mal, meine Tochter, die hat nämlich momentan auch so eine Phase dann, wenn sie mich sieht, dann auch während der Anwesenheit des Vaters, wenn die mich sieht, dann will die halt eben zu mir. Und das ist halt eben total schön für mich als Mutter. Klar, weil die an mir hängt und sie mich liebt und ich so ihr Sicherheitsanker bin, ihre Konstante, auch wenn man dann halt eben campt oder woanders ist. Aber man selber ist halt so froh, wenn sie es einfach auch zu lässt, sich von anderen zu bespaßen. Und dann bin ich total froh, wenn es zu diesem Punkt kommt. Und dann kommt die Unsicherheit, oh Gott, ist das ihr jetzt recht? Auch wenn man sieht, okay, die haben Spaß, aber ich denke mir dann, seit dieser gewissen Situation, wo ich diese Unsicherheit bekommen habe, okay, traut sie sich jetzt nur nichts zu sagen? Oder ist das wirklich okay für sie? Würde sie dann wiederkommen? Ne? Also keine Ahnung, total unnötig, ich weiß, aber man ist halt auch ein schmaler Grat. Man möchte einfach auch mal seine Ruhe. Und man findet es total schön, wie an das auch zu sehen, wie das Kind mit anderen interagiert und mit anderen Spaß haben kann. Und gleichzeitig hat man auch Angst, einfach Kinderlosen das so zuzumuten. Sag ich jetzt einfach mal. Dieses Wort ist halt eben auch, ja, heftig gewählt, sag ich jetzt mal. Ne? Darüber habe ich halt eben auch mit anderen Mutti-Freundinnen gesprochen. Und tatsächlich geht es denen da wirklich ähnlich, ne? So dieses, ja, dieses manchmal fehlende Verständnis halt irgendwo auch. Ja, weil diese Belastbarkeitsgrenze halt ganz woanders ist, ne? Also, wenn man als Mutter manchmal zurückschaut, denkt man, warum war man früher nochmal müde? Warum fand man das nochmal anstrengend? Das ist jetzt schon anstrengend, manchmal auch einfach dieses Kind zu beschäftigen, oder? Ne? Also, es ist halt einfach nochmal dieses Permanente. Man hat so eine innere To-Do-Liste, da fragt man sich manchmal, ey, was fand ich denn damals vor einem Kind irgendwie anstrengend? Und das haben halt eben diese kinderlosen Freundinnen, die finden halt andere Sachen anstrengend, wo man sich so denkt, oh Gott, nee, also das finde ich schon gar nicht mehr anstrengend seitdem. Also so Luxusprobleme denkt man sich als Mutti, wo man sich denkt, ey, das will man gerne nochmal haben, das als manchmal auch anstrengend irgendwie zu bezeichnen. Aber trotzdem ist es halt so, ne? Es ist halt eben dieser große Unterschied, weil Kinder einen einfach extrem fordern. Und ja, auf jeden Fall geht es anderen Müttern halt auch so, dass immer diese Fraktion ist, genau, kinderlose Freundin oder halt eben auch andere Freundinnen, die halt eben auch schon Kinder haben. Und was da der größte Unterschied ist, halt eben dieses fehlende Verständnis irgendwo auch dafür, ne? Wie sehr man sich verändert, wie man durchs Leben geht und so weiter. Bei Müttern ist das einfach so, oh ja, kenne ich, Muss ich jetzt auch mal schreien lassen? Oder oh Gott, wie lange hat der bei der Autofahrt durchgehalten? Oder dieses, ich würde ihm auch am liebsten manchmal einfach eine klatschen, ne? Also sage ich mal, man sagt ja selber auch beim eigenen Kind, man ist genervt. Also ich bin da ganz transparent. Also ich sage auch, wenn ich sie, dass ich sie über alles liebe, aber ich sage auch, ey, wenn dieses Quengeln ist, fuckt mich das ab, überfordert mich und ich könnte am liebsten, werde ich aggressiv irgendwann an einem Punkt, ne? Am liebsten wird man der auch mal eine klatschen, sag ich mal. Aber das macht man natürlich niemals. Aber trotzdem bringt ein Kind einen einfach an eine gewisse Grenze. Und jeder Tag ist bei einer Mutter auch anders. Also manchmal ist man total geduldig und man versucht, das alles total pädagogisch wertvoll zu machen. Und manchmal denkt man auch so, boah, heute ist so ein Scheißtag, man hat vielleicht falsch geschlafen und. Und dann kann man das auch nicht mehr alles so entspannt sagen. Deswegen wäre ich niemals sauer, wenn jemand sagt, boah, ich finde das irgendwie gerade anstrengend, hier auf der Autofahrt mit dem, was soll ich machen? Ich bin überfordert. Das kann man, finde ich, gar nicht böse nehmen, weil so einem geht es ja auch, so geht es mir jeden Tag. Ne? Also, dass man halt eben auch mal sagt, so, boah, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich dieses Kind beruhigt bekomme. Ich habe Essen versucht, ich wollte es hinlegen, geht nicht und. Deswegen finde ich immer, wenn man sagt, ich bin gerade überfordert oder ich empfinde das als anstrengend oder ich sehe das so und so, dann, wie gesagt, kann man sich da persönlich gar nicht angegriffen fühlen, weil es ja auch legitim ist, wenn jemand so fühlt. Wo ich mich am meisten angegriffen fühle, ist, wenn man etwas so mit dem Wink, mit dem Zaunpfahl oder so umschreibt und irgendwelche Lösungen findet, wo man nicht so direkt das Thema einfach benennt, ne, sondern so um den heißen Brei rumredet. Das ist das, was mich auch verletzen kann, weil ich bin einfach eine sehr ehrliche und sehr direkte Person. Und ich finde, dann schließt man auch immer von sich auf andere. Kann man nicht, ich weiß. Es fällt vielen Leuten sehr schwierig, ihre Gefühle auszudrücken oder auch direkt etwas zu äußern. Definitiv, das hat jeder auch anders irgendwie aus der Erziehung und jeder kann das auch an. Es ist halt alles Gewohnheit. Ich habe das von meinen Eltern extrem gelernt, also direkt etwas auszusprechen. Ja, ne? Wenn man da irgendwie sagt, ja, ich unterstütze dich gerne und ich bin irgendwie auch gerne für dein Kind da, aber trotzdem schafft man dann in einer Stresssituation, mir das nicht zu sagen und ich kann ja keine Gedanken lesen, dann ist das etwas, wenn man dann nicht das Vertrauen hat, in mich, auch mit mir das ehrlich zu sagen zu können, irgendwo verletzt mich das persönlich halt eben am meisten, ne? Weil, wie gesagt, man ist extrem darauf angewiesen, dass wenn man schon es schafft, jemandem das Kind anzuvertrauen, die Kontrolle auch mal loszulassen, auch mal sich einfach hinzusetzen und nicht dieses Kind die ganze Zeit im Blick zu haben, wenn man das auch mal geschafft hat, und sich aber das später dann irgendwo auch noch mal vorhalten muss, sowas verletzt mich enorm, ne? Wenn man sich denkt, so, ja, okay, dann war das denn überhaupt dann ernst gemeint, wenn man dann irgendwie sagt, wir machen das gerne für dich oder wir gucken gerne auf dein Kind, ne? Ja, also einfach mal so ehrliche Gedanken. Ich bin mal gespannt, wen es auch so geht. Und ja, wie gesagt, bei Mütterfreunden, dann, die haben das alles selber durch. Die sind selber manchmal in manchen Themen auch abgestumpft und sagen das, haben auch kein Problem, das auch mal in Worte auszudrücken, weil jede Mutter, also keiner kann mir sagen, dass man nicht auch selber einfach mal sagt, boah, ist einfach gerade anstrengend, ich weiß nicht mehr weiter. Ne? Ja, so, das ist auf jeden Fall ein Thema, was einfach gerade sehr präsent bei mir ist. Und ja, mein größter Wert ist Ehrlichkeit. Das einfach ehrlich sein. Ich finde, da lösen sich alle Probleme mit. Und ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir in das zweite Thema, und zwar die Auslandsreisekrankenversicherung. Also, ein absolutes Must-have. Kann ich gar nicht anders sagen. Es kostet auch wirklich nur maximal 13 Euro im Jahr. Also, sage ich mal, je nachdem sogar nur 10 Euro. Also, ich vermittle eine, die kostet 10 Euro im Jahr. Wie gesagt, kann auch 13 Euro auch mal kosten im Jahr. Einmalig für alle Urlaube, egal wie viele, bis 56 Tage. Also die einzelnen Urlaube, die man dann geplant hat. dürfen dann von Anfang an nur maximal 56 Tage lang geplant sein. Also nicht, wenn man irgendwie mal eine halbe Weltreise macht oder wirklich sagt, ich reise jetzt 3, 4 Monate oder ich mache ein Au-pair oder ich mache ein Auslandssemester, dafür dann halt eben nicht. Aber für diese ganz normalen, klassischen Urlaube ist das die Versicherung, die man halt eben haben sollte. Und wie gesagt, sind, auch wenn man mal beliebige Anzahl von Urlauben, ja, dann geht man mal eine Woche nach Holland, dann macht man mal 2 Wochen Urlaub in, auf einer griechischen Insel und dann macht man noch eine Rundreise in Chile, sag ich mal, für 5 Wochen. Das ist alles versichert, also nicht alle Urlaube zusammen, 56 Tage, sondern wirklich die einzelnen Urlaube. Dann kommt man wieder zurück und dann kann man wieder fahren. Und genau, das kostet nur 10 Euro und das ist halt eben letztendlich so eine private Krankenversicherung fürs Ausland. Ne? Also es sind nur Notfälle versichert, also man nichts, was halt eben, wenn ich jetzt, sage ich mal, hier meine Nase gebrochen habe zum Beispiel und fliege dann ins Ausland und lass mir die machen oder korrigieren oder behandeln, dann ist das natürlich nicht versichert. Aber immer wenn etwas neu auftritt, man ist im Urlaub und man erkältet sich, man wird im Urlaub von irgendeiner Mücke gestochen und es entzündet sich oder man fällt hin, man hat einen Rollerunfall, man was auch immer. Ne? Also sage ich mal, für diese neu auftretenden Unfälle, Krankheiten oder zum Beispiel auch, man ist schwanger und irgendwas ist da gerade. Ne? Keine Vorsorgeuntersuchungen, die sind natürlich im Ausland nicht mit versichert. Aber wenn da jetzt irgendein Notfall ist, ne? Dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal eben ins Krankenhaus und lass das abchecken. Dann ist es meistens so, dass man halt eben dann in Vorkasse gehen muss. Auch sehr ähnlich zu der privaten Krankenversicherung in Deutschland. Und dann kriegt man eine Rechnung und dann, genau, also zahlt man die halt eben vor Ort. Man kriegt eine Rechnung, reicht die bei der Krankenversicherung ein und schon kriegt man es überwiesen. Ne? Wie gesagt, es dürfen nur neu auftretende Krankheiten sein und vor allem, was halt auch noch mit dabei ist, sind zum Beispiel auch Rettungs- und Bergungskosten. Also wenn man vielleicht echt mal zum Beispiel eine Skifahrerin ist und man muss da mal, also hoffentlich nicht, aber man hat da einen schweren Unfall und muss auch mit dem Helikopter oder so gesucht werden, ist das mit dabei. Das kann aber auch begrenzt versichert sein, also schaut da mal auf die Summen. Und vor allem der Rücktransport ist halt eben so interessant und da solltet ihr unbedingt schauen, dass bei euch in den Bedingungen medizinisch sinnvoller Rücktransport mit versichert ist und nicht medizinisch notwendiger Rücktransport. Hört sich jetzt so ein bisschen banal an, aber das ist ein sehr feiner Unterschied, weil wenn es jetzt schon sinnvoll mal ist, von einem zum Beispiel dritte Weltland nach Deutschland zurücktransportiert zu werden, um da ordentlich zum Beispiel operiert werden. Also manchmal sind dritte Weltländer tatsächlich bessere Ärzteversorgung als in Deutschland. Also, ne, nichts gegen dritte Weltländer in Anführungszeichen. Aber wenn es schon sinnvoll ist, es in Deutschland operieren zu lassen zum Beispiel, dann wird dieser Rücktransport auch von der Auslandsreisekrankenversicherung übernommen. Und das sind halt auch, das können bis in die Tausende gehen, ne? Auch so Bergungskosten, das können bis in die Tausende gehen. Kommt natürlich auch aufs Land an und das für 10 Euro im Jahr. Also da muss man ja gar nicht drüber nachdenken. 10 Euro im Jahr, überleg mal, 10 Euro im Jahr. Da sollte man gar nicht länger drüber nachdenken. Denken und auch nicht irgendwie sagen, okay, komm, dann mache mich für einzelne Reisen mache ich jeweils einen. Das ist auch sogar teurer. Einfach die machen, laufen lassen und einfach nicht immer wieder im Urlaub dran denken, oh, bin ich jetzt eigentlich versichert? Sondern du hast einmal eine Auslandsreisekrankenversicherung und bist damit abgesichert, egal in welchen Ländern. Also unbedingt jetzt mal schauen und abchecken, ob ihr eine habt. Und wirklich mal schauen wegen diesen Begrenzungen bei den Bergungs- und Rücktransportkosten und wie das definiert ist mit dem Rücktransport. Weil wenn es medizinisch notwendig ist, ja, wenn etwas ganz Schlimmes passiert, sage ich mal, ne, dann wird es vielleicht auch medizinisch notwendig sein, in Deutschland zu operieren. Aber wenn man halt eben sich einfach besser fühlt, auch in Deutschland, aber eigentlich ist medizinisch nicht so notwendig, dann ja, wird es gegebenenfalls halt eben dann nicht übernommen, ne? Das sind so die feinen Unterschiede. Ja, nicht lang schnacken, unbedingt diese Versicherung machen. Ja, wie gesagt, 10 Euro müssen wir wirklich nicht überlegen. Ab 64 Jahren wird es auf jeden Fall teurer. Und als Familie kostet eine zusammen 21 Euro oder so, ne? Also, es ist alles so im Rahmen. Also unbedingt eine machen. So, wir hatten in Panama, also unsere Tochter hatte ja dann so ein Krupp-Virus bekommen Und hatte dann ja ganz hohes Fieber, wo wir dann halt eben auch in so eine Privatklinik gegangen sind. Und dann war das nämlich auch erstmal so, dass wir in Vorleistung gehen müssen, ne, mit Medikamenten und. Ich glaube, dann hatten wir irgendwie so eine Rechnung irgendwie insgesamt von 300, 400 €. Genau. Und dann, wie gesagt, Rechnung, alles halt offiziell, logisch, ne, also alles auf Rechnung, dann eingereicht. Und es war direkt irgendwie der 3. Januar. Und wir sind privat versichert, meine Tochter und ich. Und bei der privaten Krankenversicherung ist das ja so, dass man halt schaut, wie oft nimmt man die private Krankenversicherung in dem Jahr in Anspruch. Und wenn man die jetzt nicht oft oder wenn man die gar nicht in Anspruch nimmt, also keinen Cent von der Krankenversicherung bekommt, dann kriegt man eine Beitragsrückerstattung. Das ist meistens dann je ein oder zwei Monatsbeiträge, die man zurückbekommt, wenn man keine Rechnung einreicht. Deswegen sammelt man die, wenn man jetzt nur Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel hat. Und das ist jetzt eine Rechnung von insgesamt 100 €, aber du würdest 300 € an Beitragsrückerstattung bekommen, dann würde man diese 100 € halt selber zahlen, damit man die 300 € Beitragsrückerstattung von der Versicherung zurückbekommt. Weil klar, 300 € ist mehr, als wenn ich jetzt nur 100 € von der Versicherung bekomme. Und das wusste ich Anfang des Jahres ja noch nicht. Ne? Wie oft wird sie krank? Weil die ist ja dann wieder gesund geworden in Panama. Ne, also wie oft wird die krank? Wie oft, ja, muss ich mit ihr zum Arzt? Und wenn ich jetzt diese Rechnung von Panama direkt über meine private Krankenversicherung eingereicht hätte, was auch mitversichert wäre, so ist es ja nicht, weil in der privaten Krankenversicherung ist in den meisten Fällen eine Auslandsreisekrankenversicherung mit dabei, dann hätte ich ja direkt schon die Beitragsrückerstattung abhaken können. Unabhängig davon, was jetzt noch im Jahr passiert. Deswegen ist es halt eben auch ratsam, eine Auslandsreisekrankenversicherung zu machen, obwohl man privat versichert ist. Also sprich, nochmal eine kleine Wiederholung, ich weiß jetzt nicht, wie verständlich das war. Meine Tochter und ich haben eine private Krankenversicherung und wir haben trotzdem separat mit meinem Mann zusammen eine Auslandsreisekrankenversicherung. Damit, wenn das halt eben die einzige Rechnung ist im Ausland, dass man die halt eben, wo die Rechnungen von der separaten Auslandsreisekrankenversicherung wieder bekommt und nicht von der privaten Krankenversicherung. Genau, und deswegen habe ich den Leistungsfall, die Rechnungen bei meiner separaten privaten Auslandsreisekrankenversicherung eingereicht, damit ich einfach auf Nummer sicher gehe. Und ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe das Geld jetzt bekommen. Und ja, jetzt wurde sie schon paar Mal krank. Hätte ich auch über meine private Krankenversicherung einreichen können. Das wäre jetzt so egal. Aber das wusste ich halt eben Anfang des Jahres noch nicht. Deswegen hat man da auch immer halt eben die Wahl. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt verständlich genug war. Fazit: Macht auf jeden Fall diese Versicherung. Klar sind auch 20 € oder je nachdem als Single-Person 10 € sind 10 €. Aber wenn man mal überlegt, was man sonst so ausgibt und vor allem für andere Versicherungen, ist das halt einfach so eine Versicherung, die gerne mitlaufen kann, weil letztendlich, sind wir mal ehrlich, ein Urlaub macht man doch in der Regel schon im Jahr. Und auch manchmal denkt man sich so, ja, ist nur Holland oder ist nur irgendwie nebenan. Aber klar sagt die gesetzliche Krankenversicherung, wir leisten auch in EU-Ländern oder in den sogenannten Ländern, wo dieses Schengen-Abkommen gilt. Aber in der Praxis ist es ein bisschen schwierig. Also in der Theorie sagen die, ja, wir zahlen. Aber in der Praxis ist es halt eben auch immer viele Begrenzungen. Wir zahlen nicht alle Behandlungen, immer nur bis zu einer gewissen Begrenzung. Also ähnlich wie die deutsche oder die gesetzliche Krankenversicherung halt auch. Wir zahlen das und wir tun ein bisschen was dazu, aber man hat ja eigentlich bei vielen Sachen immer einen eigenen Anteil. Und so ist das halt eben auch dann im Ausland. Plus, nicht jeder rechnet mit der gesetzlichen Krankenversicherung ab, weil da gibt es wohl so viele Probleme. Das habe ich jetzt letztens mal gehört von jemandem, der irgendwie in Spanien gelebt. Und also auch die ausländischen Ärzte rechnen ungern mit der deutschen Krankenversicherung ab, habe ich gehört, weil die auch immer so viele Nachweise haben wollen, so viele Rückfragen haben und die Bürokratie halt eben so groß ist. Das heißt, wenn man dann halt im Ausland, im EU-Ausland krank wird, finde erstmal ein Krankenhaus oder Ärzte, die mit der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen. Ne? Deswegen einfach für diese 10 Euro eine machen. Egal, ob es nun Hollandurlaub ist, egal, ob es eine Fernreise ist, egal, ob es ein Mix oder 5 Urlaube oder vielleicht auch mal ein Jahr gar keinen Urlaub, aber danach wieder ein. Weil das ist ja auch wieder immer die Krux, denke ich dann dran. Ne? Manche fühlen sich wohl dann einfach nur für den jeweiligen Urlaub zu machen. Eine, und dann zahlt man halt pro Tag. Aber je nachdem ist man dann auch schon fast bei 10 Euro. Und vor allem, da muss man auch noch ein paar Fristen einhalten. So und so viele Tage nach Buchung sollte man die Versicherung gemacht haben und, und. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Sodele. Dann war es das schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch geholfen und einfach auch mal Einblick von mir zu bekommen. Oder ich hoffe, gibt man allen Muttis eine Rückmeldung, wie die sich mit dem Thema fühlen und das empfinden. Jede Situation ist individuell und auch anders und jeder fühlt anders und jeder kann anders kommunizieren. Aber genau, ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Und in den nächsten 2 Wochen, also bei der nächsten Podcast-Folge, kann ich euch vielleicht auch schon ein neues Projekt droppen. Weil, genau, ich habe ja dieses Versicherungsquiz und ja, das kommt schon sehr, sehr, sehr gut an. Das optimiere ich jetzt noch ein bisschen. Und dann kommt da noch so eine kleine Erweiterung. Das wird ziemlich cool. Ich habe dazu mal auch auf Instagram schon mal so eine kleine Nachfrage gemacht, wie ihr die für Idee findet. Und da waren schon sehr coole Antworten, also sehr hohe Nachfrage. Ihr seid auch gespannt. Und ja, ich bin gespannt. Vielleicht kann ich da in 2 Wochen schon mehr zu sagen. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Dann schönen Abend noch. Ciao.